Eure Bilder gehören an die Wand, sie gehören ausgedruckt, sie gehören in ein Fotobuch. Das predigen wir hier an dieser Stelle immer und immer und immer wieder. Und wir werden nicht müde, das zu betonen. Und darum geht es in dieser Episode. Wir befassen uns mit dem Thema Fotobuch, gedruckte Bilder. Und wer könnte dafür besser mit Rat und Tat zur Seite stehen als Oliver Hitzegrad? Oliver arbeitet bei Druckpartner Mühlheim, ist also Mann vom Fach und auch Freund dieses Podcasts. Wir haben eins seiner Bilder schon relativ früh hier mal besprochen. Seitdem folgt er uns, seitdem folgen wir ihm und sind immer wieder im Austausch. Olli war auch dankenswerterweise Sponsor mit Druckpartner Mühlheim meines Fotoworkshops in Lissabon und auch in Paris. Und wir sind einfach mal nach Mühlheim gefahren, haben ihn dort getroffen und mit ihm über Fotobücher gesprochen. Über sein Fotobuch, was er herausgebracht hat, sein allererstes, man höre und staune, Ansichtssachen, ein wirklich tolles, tolles Fotobuch. Da haben wir einige Bilder besprochen. Wir haben aber auch über den Prozess gesprochen und geben euch sehr, sehr viele Tipps an die Hand, wie ihr zu eurem ersten Fotobuch oder zum nächsten, nächstbesseren Fotobuch kommt, was es dafür braucht, was die Hürden sind und wie ihr ganz tolle Ergebnisse erzielt. Wenn ihr Fragen habt, fragt, aber vor allem schön, dass ihr da seid und jetzt gibt's Musik.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sind heute bei Episode 88 angelangt, nur noch 12 von der 100 entfernt. Das möchte ich nur mal ganz kurz droppen, weil ich da ein bisschen stolz drauf bin. Und auch heute sind wir nicht old-fashioned in meinem Office und wir sprechen remote mit Gästen oder mit unserer Crew, sondern auch heute, wie in Episode 87, falls ihr sie noch nicht gehört habt, checkt die nochmal aus, sind wir bei einem Auswärtsspiel zu Gast bei jemandem, den stelle ich gleich vor, aber vorab einmal ganz kurz, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr da seid, dass ihr uns auch Feedback schickt und hört damit bitte nicht auf. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da draußen am Start seid. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf und das sage ich meinem Gast ins Gesicht und auch heute bin ich wieder Gast und habe einen Gast bei mir. Also es ist irgendwie wild. Oliver Hitzegrad ist da. Über den haben wir in Episode 87 schon mal ganz, ganz kurz gesprochen. Jetzt sprechen wir ausführlich nicht über, sondern mit ihm. Olli, stell dich doch vielleicht einmal ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen von Instagram oder aus unserem Podcast.
Ja, hallo David, erstmal herzlich willkommen und ja, ich darf mich kurz vorstellen, ich heiße Oliver Hitzegrad, bin, auch wenn man es nicht selber nicht wahrhaben will, 50 Jahre alt, habe zwei süße Kinder, eine ganz liebe Freundin und ja, bin seit Kindheitstagen auf im Druckereigeschäft tätig.
Und seit Kindheitstagen auch in der Fotografie.
Ja, zumindest seit der späten Pubertät.
Es gibt Leute, die haben andere Sachen gemacht in der Spätpubertät. Ich möchte kurz einmal was zitieren, denn hier steht, bereits mit dem 14. Lebensjahr beschäftigst du dich mit Fotografie. 36 Aufnahmen passten damals auf einen Kleinbildfilm. So habe ich mir schon sehr früh Gedanken darüber gemacht, was ich wie fotografiere. Das Ganze hast du geschrieben auf der letzten Seite deines Fotobuchs, über das wir heute sprechen. Das ist, wie ihr es wahrscheinlich im Titel auch unschwer erkennen könnt, unser Hauptthema heute. Gedruckte Bilder an der Wand, in einem Kalender oder in einem Fotobuch, denn da ist Olli unser Spezialist für. Olli hat unter anderem auch das Fotobuch gemacht von unserem anderen Olli, von Olli Hugo. Another Day in Paradise, das haben wir auch ausführlich in Episode 87 schon mal angeteasert. Auch da wird es eine explizite Folge noch zu geben. Vielleicht einfach direkt mal, wie wichtig ist für dich persönlich, ohne dass du jetzt als Drucker darauf schaust, für dich als Fotograf so ein Fotobuch in der Hand zu haben von dir selbst?
Ja, man will es nicht glauben, aber trotz der langen Zeit, die ich fotografiere, ist es mein erstes Fotobuch. Und irgendwie kam ich aus einer, habe ich mir das schon länger mal vorgenommen, ein Zine zu machen, ein kleines Heftchen oder ein Buch. Und ich saß dann an einem Wochenende und habe dann wirklich angefangen, Ordner zu machen, mir Sachen rauszusuchen, selber zu kuratieren, dann wieder wegzuschmeißen, wieder neue reinzumachen. Und so hatte ich eigentlich innerhalb von wenigen Stunden mein Fotobuch komplett. Also jahrelang drüber nachgedacht und dann waren es tatsächlich einige Stunden und das Konzept stand und die Bilder waren ausgewählt. Ja, und dann, gut, ich sitze hier an der Quelle, das heißt, mit der Beratungstätigkeit brauchte ich mich nicht lange beschäftigen und habe dann tatsächlich ins Regal gegriffen und geschaut, was kann man hier am besten für ein Papier nehmen, was gefällt dir am besten, welches Format nimmst du, und hab dann das Buch produziert. Ja, was macht es mit mir, war ja die Frage. Erstmal muss man schon sagen, wenn ich es Leuten überreiche, macht mich das ein wenig stolz. So, na, also guck mal, das ist meine Arbeit, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Und wenn mein Gegenüber dann auch noch sagt, nicht nur aus reiner Höflichkeit, sondern aus Überzeugung, es ist wirklich toll oder es gefällt mir oder das und das Bild ist mein Lieblingsbild, macht er das erstmal stolz.
Du hast mir das ja auch in die Post gegeben, vor der Euro, vor meinem Urlaub. Deshalb hatte ich lange Zeit gar nicht die, also Zeit und auch nicht die Muße reinzuschauen. Das habe ich dann nachgeholt. Das Erste, was mir aber aufgefallen ist, ist tatsächlich das Cover. Wir sprechen gleich nochmal ausführlicher über grundsätzlich die Produktion und sowas. Aber lass uns mal kurz hier bleiben und auch bei unserer Genese sozusagen. Denn das Cover hat auch eine Geschichte mit unserem Podcast.
Ist richtig. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es war, aber es war, ich habe euch das damals zugeschickt. Wir kannten uns noch gar nicht persönlich und ich war auch stolz wie Bolle, dass ihr dieses Bild mal ausgewählt habt, um ja im Sinne von What's the Story darüber zu sprechen, über dieses Bild. Und ja, das hat mich sehr stolz gemacht. Und es hat auch noch eine andere Auszeichnung bei der LFI, also Leica Fotografie International, bekommen als Mastershot. Und deswegen war ich total stolz darauf, das auch bei euch im Podcast zu hören.
Wie bist du damals auf unseren Podcast gekommen? Wir waren ja noch nicht, es war Episode 29, wenn ich mich recht erinnere, und irgendwann im Februar 2022 muss das gewesen sein. Also ist auch schon ein bisschen Wasser durch die Ruhr geflossen.
Ja, richtig. Ich war in Bielefeld auf einem Fotoworkshop beim Olli Hugo und kamen wir dann auf das Gespräch und er hat auf diesen Podcast hingewiesen. Da habe ich natürlich dann interessiert, wie ich bin, reingehorcht und reingehört und von da an zumindest bis zur Folge 70 ungefähr keine mehr verpasst.
Oh, dann hast du ja noch ein paar nachzuholen.
Da habe ich noch ein paar nachzuholen.
Sehr schön, da freue ich mich. Ja, so kann es gehen, Leute, wenn ihr da draußen irgendwie stolz auf ein Foto seid oder eine Geschichte hinter einem Bild habt, dann schickt das Foto gerne rein. @wts_pod, Direct Message, Link dahin oder wie auch immer, oder mir @ruhepoet bei Instagram. Dann besprechen wir vielleicht auch eure Bilder, eure Fotos, und es passiert so, dass wir 2 Jahre später zusammensitzen und noch weitere Themen über Bilder und Fotografie besprechen. Dieses Bild, was wir hier sehen, wir müssen jetzt nicht nur mal komplett Episode 29 aufrollen, aber das hat mich damals super beeindruckt, dieses Bild, denn es ist ein Foto, was du geschossen hast, was einen Typen in einer orangen Arbeitsjacke, so wie die Müllleute das tragen, der steht hinter so einer milchglasigen Wand und man sieht sehr deutlich den U-Bahn-Fahrplan von einer Stadt sozusagen. Und das ist im Prinzip eine Geschichte, der Typ, man sieht sein Gesicht nicht, er ist am Handy beschäftigt. Und es ist im Prinzip ein typischer Street-Photography-Shot, wo einfach auch, für mich die Farben super stimmig sind. Also dieser orangene Ton ist nicht zu dominant. Er wiederholt sich aber auch in dem Fahrplan wieder. Man hat eine ganz klare Augenführung sozusagen, auch durch diese U-Bahn-Linien und sowas. Und ich finde es ein ganz, ganz großartiges Bild und muss sagen, auch ein wohlverdientes Coverfoto. Und dein Buch heißt Ansichtssachen. Wieso Ansichtssachen?
Ja, ich habe diesen Titel recht spontan gewählt, weil ich einfach gesagt habe, das ist so, wie ich die Welt sehe. So, das ist einfach alles Ansichtssache. Das ist natürlich dann auch im doppelten Sinne eine Ansichtssache. Das heißt, ich kann das Bild ansehen, ich kann das Buch ansehen. Und somit war das für mich so ein eindeutiger Titel für mein Fotobuch.
Sehr, sehr schön. Wenn ihr da draußen eine kleine Orientierung für diese Folge braucht, wir besprechen jetzt gleich einmal 2, 3 Fotos aus diesem Buch. Es gibt auch einige Fotos, die auch eine Geschichte zwischen uns beiden haben, zwischen Olli und mir. Und wir besprechen ein paar Fotos, die ich sozusagen rausgesucht habe, die mir von sehr, sehr vielen sehr, sehr schönen Fotos sehr, sehr gut gefallen. Das ist so ein Teil unseres Gesprächs heute. Wir sprechen aber auch, und das soll eine Anleitung für euch sein oder eine Hilfestellung vielmehr für euch sein, über das Produzieren von Printprodukten im Allgemeinen, aber vor allem mit Fokus auf eure eigenen Fotobücher, eure eigenen Magazine, Zines. Vielleicht sprechen wir auch noch ganz kurz über das kleine Fotoprojekt, Fotodruckprojekt, was wir für unseren What's the Story Podcast für die 100. Episode vorhaben. Das ist so eine kleine Orientierung. Und jetzt würde ich einmal ja direkt hier in Medias Res gehen und einmal so ein bisschen in dem Buch rumblättern. Hört mal. Und ich muss ja sagen, ich glaube, das habe ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt, ich liebe ja den Geruch von Büchern, von neuen Büchern. Das ist irgendwie, als jemand, der mit Printprodukten aufgewachsen ist, die Älteren unter euch werden sich erinnern, dass man früher auch Zeitung gelesen hat am Frühstückstisch. Und ja, das ist schon ganz, was macht das mit dir, so ein Geruch, als jemand, der tagtäglich damit arbeitet?
Nicht anders als für dich, ne? Also klar, mein Umgang mit Druckprodukten ist alltäglicher als jetzt vielleicht von Menschen, die halb so alt sind wie ich. Aber ich vergleiche das so ein bisschen wie mit der Renaissance der Langspielplatte, dass mittlerweile auch Leute auch darüber überdrüssig sind, nur Insta-Feeds durchzublättern oder TikTok-Schnipsel sich anzugucken, sondern auch mal wieder was Gedrucktes in die Hand zu nehmen. Und ich merke es halt auch an dem Feedback der Fotografen, die dann zu uns kommen und sagen, ich habe einen unheimlichen Drang danach, das Bild einfach mal zu drucken und anderen Leuten in die Hand zu drücken, auch diesen Stolz zu erleben, den ich jetzt auch dabei erlebt habe. Und ich finde, qualitativ ist das nochmal eine ganz andere Nummer, ob ich jetzt ein Bild auf einem verschmierten Handybildschirm mir anschaue oder auf einem schönen Papier. Also das kannst du ja selber sagen, mal sagen, wie das so auf dich wirkt. Ich finde es immer noch wow.
Ja, es ist was ganz anderes. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren oder gar streiten. Wenn ich dieses Foto, was ich jetzt aufgeschlagen habe, mir vorstelle, bei Instagram zu sehen, dann natürlich obliegt es mir zu entscheiden, wie viel Zeit ich auf diesem Bild sozusagen verwende und mir das angucke. Aber erstmal, es ist ein kleiner Bildschirm. Es ist immer mehr oder weniger hochkant im Feed auf jeden Fall. Es ist ein querformatiges Bild, nimmt es viel weniger Platz ein. Ich habe überhaupt gar nicht die Chance, so richtig auch reinzugucken in dieses Bild, ohne dass, wenn ich rein zoome, dann lasse ich natürlich Teile des Bildes verschwinden und gucke nur auf bestimmte Stellen. Hier kann ich auch mit der Nase näher rangehen, ohne das Bild aus den Augen zu verlieren sozusagen. Natürlich macht ein gedrucktes Bild löst viel mehr Emotionen aus in mir als bei Instagram. Es hat beides seine Berechtigung. Übrigens, was auch natürlich noch ein Punkt ist, es kann sein, dass ich dieses Bild gar nicht von dir zu sehen bekomme, weil der Algorithmus es mir nicht anzeigt. Das ist ja auch nochmal, da bist du ja auch nochmal sozusagen abhängig davon, weil wir ja nicht sagen, okay, ich gucke jeden Tag bei Olli Hitzegrad, sein Account übrigens in den Shownotes, könnt ihr gerne auschecken. Ich gucke jeden Tag bei Olli Hitzegrad rein, ich gucke jeden Tag bei Matthias Dersch rein, ich gucke jeden Tag bei wem auch immer rein. Das macht man nicht, das kennt ihr selber, die Routinen sind andere, man öffnet und lässt sich berieseln und freut sich, wenn man ein gutes Foto sieht und manchmal sieht man eben auch kein gutes Foto. Aber diese ganze Thematik, ich glaube, das haben wir zu Genüge besprochen, Instagram und Online-Plattformen haben definitiv seine Berechtigung, aber wenn ihr mehr mit eurer Fotografie machen wollt, dann seid ihr jetzt hier richtig und beim Thema druckt eure Bilder aus. Ich habe dieses Bild jetzt aufgeschlagen und es ist tatsächlich das erste Foto in diesem Fotobuch. Ich weiß nicht, ob du es bewusst gewählt hast, aber ich bin bei diesem Foto hängen geblieben, weil ich es ein richtig, richtig gutes Bild finde. Vielleicht ganz kurz noch vorab, du hast dein Fotobuch aufgeteilt in verschiedene Kapitel. Einmal Street Photography, einmal Ruhrgebiet und ich glaube, das letzte Kapitel heißt irgendwie Reise oder unterwegs.
Genau.
Und der erste Teil ist eben Street Photography. Für mein Gefühl, wir haben übrigens noch nicht vorher über das Fotobuch gesprochen, das ist jetzt mein erstes und ehrliches Feedback an dich sozusagen. Mir gefällt der Bereich Street Photography am allerbesten, auch wenn ich Ruhrgebiet natürlich liebe und ich es wunderschön finde, wie toll du dieses Ruhrgebiet sozusagen abbildest, also mit welcher Liebe und mit welchem Facettenreichtum und welcher Schönheit du das Ruhrgebiet sozusagen abbildest. Aber im Street Photography Bereich ist es für mich immer so, dass ich liebe halt, wenn man Bilder entdecken muss, so wenn man auf Details achten muss. Ihr kennt das, wenn ich Fotos beschreibe, da fällt mir immer noch irgendwie eine Linie ein, die von links nach rechts kommt und so. Und wir sehen auf diesem Foto, sehen wir drei Leute auf einem Steg vor einem See. Olli steht dahinter und hat diese drei Menschen von hinten fotografiert. Es ist der Baldeneye See in Essen, was links steht. Also vielleicht noch ganz kurz, wie du dein Buch aufgebaut hast. Jede Seite hat ein Foto, also jede Doppelseite hat ein Foto. Auf der Seite, wo das Foto nicht ist, steht ganz unten dann immer der Titel des Bildes, den du vergeben hast, das Datum und die Location. Also sehr minimalistisch gehalten, auch ohne großen Text oder irgendwas, sondern es spricht einfach das Bild für sich und die kurze Information dient zur Einordnung. Wir sehen also auf diesem Bild einen Steg, auf dem drei Leute sitzen oder sogar vier, weil einer verdeckt ist. Es sind Campingstühle dort. Das, was am ehesten auffällt, ist der Typ in der Mitte, der auf einem blauen Campingstuhl sitzt und ein blaues Hardy-Trikot anhat. Der linke hat so einen coolen Sommerhut auf und ja, der rechte, der da steht, hat ein schwarzes Muskelshirt und so eine lockere Hose. Und sie gucken alle auf den Baldeneysee und es sieht so ein bisschen so aus wie so ein, es könnte auch so ein Commercial-Shot sein irgendwie. So, also ich liebe dieses Bild, weil es einfach total zeitlos ist. Ob das jetzt in den 70er Jahren oder 2024 ist, das ist wurscht. Diese Szene kann immer passieren. Es ist wunderschön aufgeteilt in verschiedene Ebenen. Also man hat den Vordergrund mit den Leuten, dann den Baldeneysee und im Hintergrund das hintere Ufer des Baldeneysees. Links und rechts kommen so ein paar Bäume ins Bild und die Jungs sitzen da im Schatten und ich schätze, die haben auf jeden Fall eine ganz coole Zeit dort. Ich sehe keine Angel, das heißt also, sie arbeiten auch nicht, sondern sie chillen einfach. Ja, erzähl mal die Geschichte hinter diesem Bild. Wie bist du auf die Jungs gestoßen?
Einfach zufällig bei einem Spaziergang. Und zwar ist das Südufer des Baldeneysees, das sogenannte Haus Scheppens oder Hardenbergufer. Und ich habe dieses Bild gesehen und tatsächlich aus der Hüfte geschossen. Und ja, so richtig, ich wollte die Szenerie kaum glauben, weil auf diesem Bild dieses Bild verkörpert für mich das Ruhrgebiet, wie es komprimierter nicht sein kann. Ne? Du hast diesen einen Menschen da mit seiner Bodyforce-Hose, die sicherlich mal besser passte oder beziehungsweise sein Body auch mal sicherlich andere Zeiten gesehen hat. Hardy mit dem Schalke-Trikot und seinen, wenn man genau ins Bild geht, mit seinen Badeschlappen und der Bierpulle in der Hose, in der Hose, sondern in dem Stuhl drin. Ja, und dann noch dieser ältere Herr mit der Entenfeder am Hut. ich kann die Gespräche nicht mehr wiedergeben, aber das Gespräch war auch so typisch Ruhrpott, ging um Fußball, man regte sich wieder aus, wie scheiße doch Schalke gespielt hat also wirklich, komprimierter kann man das Ruhrgebiet nicht sehen, aber alle vereint letztendlich diese Liebe zu diesem Moment, am Baldeneyufer zu sitzen und jeder hat wahrscheinlich gesagt, kehr was schön hier, ne? Und jeder hat auch sicherlich seine Geschichte hinter sich, was Arbeit angeht. Und die waren, glaube ich, auch alle vom Campingplatz. Also für mich geht's komprimierter nicht. Und es ist auch nicht umsonst auf der ersten Seite, es ist tatsächlich mein Lieblingsbild der letzten Jahre. Hängt auch bei mir zu Hause in groß nochmal.
Sehr schön. Ja. Wohlverdient. Ich liebe auch die Farben an dem Bild. Es ist bläulich. Die Farben sind nicht voll hochgepitcht. Es ist ein leicht entsättigter Look, würde ich jetzt sagen. Ein schönes Schatten-Sonne-Spiel auch noch auf dem Ufer. Ein ganz, ganz schönes Bild, was man sich lange angucken kann und lange, genau wie du sagst, einfach auch fantasieren kann darüber und sinnieren kann, was das wohl für Menschen sind und wie es denen geht. Hatten die gesehen, dass du ein Foto gemacht hast? Also gab es einen Kontakt auch?
Nein, leider. Also nein, das ist ja das Thema Streetfotografie und ich werde, das ist eine der häufigsten Fragen, die mich Leute fragen, hast du die Leute gefragt? Ich so, nein, habe ich nicht, weil wenn ich die Leute frage, kann ich dieses Foto machen, ist dieses Foto in dem Moment tot. Also von daher, ja, ich gehe das Risiko ein und das Schlimmste, was passieren kann, dass mir jemand sagt, nimm's aus Instagram raus oder wie auch immer, ich nutze das nicht werblich und gewerblich, von daher ist es mir relativ egal. Was ich grundsätzlich mache, ich stelle Leute nicht irgendwie despektierlich dar oder so, das ist ja auch in dem Bild sicherlich nicht gegeben.
Nee, vor allem muss man ja auch ganz ehrlich sagen, man sieht keine Gesichter in diesem Bild. Nein. Also du kannst diese Menschen nicht erkennen anhand deines Fotos. Wir haben übrigens ein Fenster offen, wir sitzen hier bei Druckpartner Mülheim und im alten 70er, 80er Jahre Konferenzraum. Ich möchte nicht wissen, was die Geschichten hier in diesem Raum sind. Doch, ich möchte sie eigentlich schon wissen, aber das ist vielleicht, passt hier nicht rein.
Ja, lieber nicht.
Nein, also das ist kein Foto, wo ich jetzt sagen würde, da hätte man vielleicht fragen können oder müssen. Weil du entstellst ja niemanden, so wie du gesagt hast. Nein. Und es ist niemand zu erkennen. So, deshalb ein wunderbares Streetfoto, was komplett erlaubt ist. Was meine Frage eigentlich implizierte ist, ich denke noch einen Schritt weiter in beispielsweise Olli Hugo-Manier. Man hätte auch, nachdem du diesen Shot gemacht hast, vielleicht noch 10, 15 Minuten investieren können und jeden einzelnen dieser Dudes porträtieren können. Das also als Reihe sozusagen, ne?
Ja, da, tatsächlich. Da sprichst du natürlich aber jemanden an, der das versteht, auf Leute zuzugehen und solche Leute positiv zu beeinflussen wie kein anderer, denke ich mal. Und das Bild ist auch schon jetzt, glaube ich, mittlerweile 3, 4 Jahre alt und deswegen, man entwickelt sich ja weiter. Mittlerweile traue ich mich auch, Leute anzusprechen, aber damals halt noch nicht. Und ich finde, die Szene spricht trotzdem für sich.
Voll.
Und ja.
Absolut.
Das ist also nächster Schritt der Entwicklung.
Ja, das sollte auch keine Kritik sein. Nur
nee, habe ich auch nicht so verstanden.
Ich denke dann immer so im nächsten Moment und ich bin da komplett auch bei dir oder war auch lange Zeit bei dir. Ich freue mich über das Foto und gehe dann weiter. Mittlerweile denke ich so, ach, was für eine geile Szene. Hätte ich da noch 2, 3 Shots mehr gemacht von den Leuten irgendwie, vielleicht mal ein paar Details oder sowas, dann wäre das sozusagen, dann wären wir hier bei dem Buch vielleicht nicht nur bei einer Seite mit einem Foto, sondern dann hätte man sozusagen noch die Story drumherum oder die Details oder sowas mit reinbringen können.
Also, tatsächlich gibt es vor dem Mann mit dem Feder, mit der Entenfeder am Hütchen, gibt es noch ein Solo-Foto. Weil er erst alleine dazu, also auf dem Hinweg und quasi aus einer etwas tieferen Position aufgenommen ist mit Blick über den See. Das war eigentlich auch ganz nett. Und aber die Krönung war dann, als seine Kumpels dazu kamen. Und
sehr schönes Foto.
Danke.
Wir hoppen mal weiter und müssen nur 2 Seiten weiterblättern. Da sind wir nämlich, ich hatte es vorhin gesagt, wir haben ja verschiedene Dinge auch zusammen schon erlebt, worüber ich sehr dankbar bin. Wir nehmen heute an einem Montag auf. Es ist jetzt irgendwie 13 Uhr und ihr hört die Folge jetzt am Freitag. Dieser Montag ist der Tag nach dem Tag der Trinkhallen. Also am Samstag war wieder der Tag der Trinkhallen im Ruhrgebiet. Für die, die es nicht kennen, das ist die Buden, die Spätis, wie auch immer es bei euch heißt, gehören zum Ruhrgebiet dazu wie, ja, wie der Fußball, wie das Bier, wie der Bergbau. Das ist etwas, was einfach in unser DNA steckt. Und dieser Tag der Trinkhallen soll darauf aufmerksam machen, zum einen das Budensterben, das Trinkhallensterben. Es gibt immer weniger Kioske an der Ecke. Auf der anderen Seite die Schönheit, die Vielseitigkeit dieser Trinkhallen, dieser Buden soll gelebt und gefeiert werden. An den Buden werden verschiedene kulturelle Sachen gemacht, von Musik über Poetry Slam, von Grillen über Bier trinken, von Kinderprogrammen über was auch immer, DJ-Sets. Es ist ganz, ganz toll und dieses Foto ist 2022 entstanden. Da habe ich beim Tag der Trinkhallen und wir haben mit Sicherheit auch eine Podcast-Folge darüber gemacht, müsste ich mal nochmal raussuchen. Ich habe verschiedene Fotowalks gemacht an Buden im Vorfeld zum Tag der Trinkhallen. Das war eine Marketingaktion vom Ruhrtourismus. Da haben wir, hier ist es glaube ich in Bottrop, uns getroffen an einem Kiosk. Kiosk ist Kult oder so hieß der, glaube ich.
Richtig, genau.
Genau. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, Wir waren eine Gruppe von, ich weiß gar nicht, so 10, 15 Fotografen und Fotografinnen. Es gab verschiedene kleine Aufgaben, die wir gemacht haben. Und die Bilder wurden auch prämiert. Du hast ein Foto gemacht von einem Typen, den ich nicht gecastet hatte, der einfach Teil sozusagen dieses Kiosk, Teil der Szenerie war. Ein Typ, ja, etwas stämmigerer Typ mit einer Fluppe im Mund. Ich glaube leider, dass er auch schon 2, 3 Bier getrunken hatte, vielleicht auch 1 zu viel. Er gehörte zum Inventar dieses Kiosks in Bottrop, war also dort Stammgast. Und der saß da und ging auch nicht weg. Und irgendjemand fing dann an, ihn auch mal zu fragen, ob man auch ihn fotografieren könnte. Und er hatte nichts dagegen. Und unter anderem hast du dieses Porträt von ihm gemacht. Und es ist ein sehr dunkles Bild, weil es war Abend beziehungsweise dann schon Nacht. Und der Typ steht gut ausgeleuchtet. Ich weiß gar nicht, ob das kann ja nicht mit Blitz fotografiert sein. Also
das ist tatsächlich das vorhandene Licht gewesen.
Ja, genau.
Und von dem Kioskfenster sozusagen.
Genau. Ja. Und du hast ihn porträtiert. Im Hintergrund sieht man das Kiosk und das blau-weiße Zeichen von einem Paketlieferanten, aber zum Glück nicht richtig erkennbar. Hinten ganz kurz noch so ein paar Straßenlaternen, die aber im Bouquet aufgehen sozusagen. Und der Fokus liegt halt auf diesem Typen, der gerade an seiner Zigarette zieht und im Hintergrund steht groß Kiosk. Und ich liebe dieses Bild sehr, weil es einfach ja auch ein typisches Ruhrgebietsfoto ist, ne?
Ja, ich glaube, der hatte schon so 1,6 Promille auf dem Kessel, wie man so bei uns sagt. Und er stand dann neben mir und sagte, hör mal, mach doch mal von mir ein Foto hier.
Ach, er hat das eingefordert?
Er hat das tatsächlich eingefordert und hat sich dann dementsprechend gleich in Pose gebracht. Witzigerweise der Matthias oder 2 oder 3 haben ihn ja auch noch mal
abgelegt,
aber in wiederum einer ganz anderen Position, in so einer nachdenklichen, ruhigen Pose. Und auch das ist wiederum Raum zum Spekulieren, zum sich selber Geschichten erzählen, was der Mensch wohl den ganzen Tag macht und sein Leben so ausmacht. Und das ist für mich das Thema, was dann solche Porträts auch ausmacht. Ne? Und das Schöne ist, es ist halt kein gecastetes Model, sondern ja jemand, der dort auf der Straße neben einem stand. Das macht den besonderen Reiz aus.
Genau, also ich erinnere mich an ein Foto, ich weiß gar nicht, ob es Matthias gemacht hat oder tatsächlich ich. Aber es gibt ein Foto von ihm in Schwarz-Weiß, sehr detailliert, wo man also auch seine Falten im Gesicht sieht. Ich glaube, es ist von Matthias. Ich such's mal raus. Ganz wundervolles Bild. Und ja, das macht eben auch diesen Tag der Trinkhallen beziehungsweise einfach das Leben an einem Kiosk auch aus, dass man dort Menschen trifft, die so sind, wie sie sind.
Ja.
So, und unverstellt und echt und authentisch. Und das ist sehr schön eingefangen in diesem Bild. So, während dann hier unsere 360-Grad-Kamera piept, suche ich mal schnell weiter im Bereich Street Photography. Da habe ich nämlich noch ein Bild rausgesucht, was ich cool fand. Und das ist folgendes aus dem vergangenen Jahr in Dortmund-Mitte. Wir sehen, und es ist für mich ein ganz, ganz fantastisches Foto, wir sehen eine Straße mit einem Bürgersteig im Hintergrund und einer weiß-cremefarbenen Wand. Sehr, sehr, sehr minimalistisch ist diese ganze Szenerie auf dieser Straße. Man sieht also keine parkenden Autos, kein gar nichts. Es ist Asphalt, Bürgersteig, Wand. Dann sehen wir aber im Vordergrund in der Unschärfe einen Typ in Muskelshirt, von der Seite fotografiert, Handy in der einen Hand, in der linken Hand ein Feuerzeug, da zündet sich gerade eine Zigarette auf, beiges Beanie auf dem Kopf und der läuft von links nach rechts durch Bild, ist relativ mittig in dem Bild, aber eben in der Unschärfe. Im Hintergrund, in der Schärfe sieht man über seiner linken Schulter, über der linken Schulter des Mannes, der nicht im Fokus ist, einen Typen, der gerade ziemlich hoch springt, einen geilen Trick macht mit einem Skateboard. Man sieht das Skateboard vielleicht zu einem Drittel, die vordere Achse sieht man. Man sieht die Beine von dem Skater, wie sie in der Luft sozusagen akrobatisch verdreht sind. Der Typ hat seine Arme, um Stabilität im Sprung sozusagen zu haben, auseinander gespreizt, genau. Und
Man sieht aber sein Gesicht nicht, sondern man sieht nur seinen Rücken, seine Arme, seinen Kopf, die Beine und das Skateboard. Und wäre dieses Foto nicht per se schon ein cooler Schnappschuss, hat es Olli auch noch in einem perfekten Moment geschossen, weil nämlich die Arme sozusagen eine Blickrichtung und eine gerade Linie bilden, eine gedachte gerade Linie durch den Kopf des Manns in der Unschärfe bis hin zu seiner Zigarette durch. Also es ist wirklich eine Diagonale durch dieses Bild, was perfekt ist. Wir haben ansonsten, wie gesagt, sehr minimalistisch, nicht viele Sachen, die einen stören. Es gibt noch so eine Rampe, die dort gebaut ist, die auch irgendwie gut ins Bild passt. Und ganz rechts, da überlege ich gerade, ob ich das rausgemacht hätte oder nicht, aber irgendwie ist es auch noch ein Teil, was eine Geschichte erzählt, sieht man nur die Hand und ein Handy, das den Skater gerade fotografiert oder filmt. Ich finde, das ist so die Definition eines Urban Street Shots und ich finde es ein ganz, ganz, ganz geiles Foto. Es könnte einfach auch wunderbar auf irgendeinem Skater-Magazin-Cover sein oder auf jeden Fall Teil einer Reportage über Skateboarding im Ruhrgebiet oder wo auch immer. Und diese Bemerkung sei mir noch erlaubt. Der Typ im Vordergrund in der Unschärfe hat große Ähnlichkeiten in meinem Kopf mit Forrest Gump. Was war das für ein Bild für dich?
Ja, gut, Forrest Gump hatte ich jetzt nicht so im Bild. Es ist zufällig entstanden. Und zwar bin ich mit meinem lieben Freund Markus Neuhaus, übrigens schöne Grüße von hier, auch einer deiner großen Fans und Betrachter oder Anhörer dieses Podcasts. Wir sind zusammen durch die Straßen gezogen, dann sind wir in der Dortmunder Innenstadt in den Hinterhof gegangen und da haben wir dann dementsprechend die Skater gesehen, die da auf so einer kleinen Veranstaltung da unterwegs waren. Und haben uns dann hingestellt, haben die Szenerie beobachtet, haben Fotos gemacht. Haben natürlich auch versucht, die Sprünge abzupassen. Mit manuell Scharfstellen war das halt auch nicht so einfach. Und dann ist dieses Foto entstanden. Und mich fasziniert halt diese Linie halt auch, ne? Diese Blickführung, genau den Moment getroffen zu haben, wo die Zigarette auch angezündet wird. Ist eine schöne stimmungsvolle Aufnahme.
Voll. Und einfach sehr reduziert auf das Wesentliche irgendwie, ne? Also wäre jetzt im Hintergrund noch die ganze Wand voller Graffiti oder sowas oder keine Ahnung, noch Leute links, Zuschauer, was weiß ich, dann würde dieses Bild nicht so wirken auf mich. Das liegt ja immer auch im Auge des Betrachters im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist immer Ansichtssache. Aber für mich ist dieses Foto genauso, wie es ist, einfach richtig cool. Auch hier, wie bei dem ersten Foto, was wir besprochen haben, finde ich die Farbstimmung wieder auch super, super schön. Auch hier etwas reduzierter und sehr pastellig irgendwie. Ganz schönes, cooles Foto. So, und dann, glaube ich, war es das mit der Street Photography. Und dann kommen wir schon zum Thema Ruhrgebiet. Und das ist im Prinzip ein Kapitel, da geht es vor allem um Landschaft und Architektur und Stimmung. Also wir haben das Ruhrgebiet in verschiedenen Momenten abgepasst, in verschiedenen Lichtstimmungen, sehr viel Grün, viel Industrie, viele Details, ganz, ganz großartig. Wenn Leute Interesse haben, vielleicht einfach mal das so zwischendurch, dieses Buch sehen zu wollen, gibt es eine Möglichkeit, dass sie das bei dir bestellen? Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie einen Sneak Peek irgendwo reinzugucken?
Ja, sicherlich. Das kann man machen. Ich würde es auch gegen eine kleine Gebühr abgeben. Ich habe noch ein paar. Ich habe das ursprünglich mit dem Gedanken gemacht, es tatsächlich zu vermarkten. Aber irgendwie war es mir dann doch zu schade dafür. Und habe eine relativ kleine Auflage gemacht. Aber wenn es einer unbedingt haben möchte, klar, gebe ich es ab. Ne?
Wollen wir eins verlosen? Du kannst auch Nein sagen, ja, dann schneide ich das raus.
Natürlich, weil können wir sicherlich verlosen.
Klar. Cool. Ja. Dann überlege ich mir, oder der Olli überlegt sich bis zum Ende dieser Episode, eine Preisfrage. Und die beantwortet ihr dann. Und dann kommt ihr in Lostopf. Und dann könnt ihr ein Exemplar von Ansichtssache gewinnen. Das finde ich ganz schön. Cool. Dieses Foto. Ja. Habe ich mir noch rausgesucht. Das ist aus dem Bereich Ruhrgebiet und für mich ist das ein unfassbar krasses Bild. Ich bin darüber schon gestolpert, als ich einmal so lose durchgeblättert habe, als du es mir in die Post gebracht hast. Da habe ich so einmal durchge... So, ihr kennt das ja, man dann so macht hier. Dann guckt man sich im Schnelldurchlauf ein paar Bilder an, wie sozusagen das analoge Instagram. Aber man hat nicht die Zeit und musste sich das so in Ruhe anzugucken. Aber da ist mir dieses Bild schon aufgefallen. Wir sehen auf diesem Foto eine Abendstimmung. Ich würde fast sagen, blaue Stunde, ja, kurz am Ende der blauen Stunde. Wir sehen im rechten Teil des Bildes einen Kirchturm, der ja in den Himmel ragt, nicht ganz gerade. Also wir sehen so fliehende Linien, die den Kirchturm in die Spitze ragen lassen. Der Kirchturm sieht zudem übrigens aus wie eine Rakete, was Teil auch dieser Faszination dieses Bildes für mich ausmacht. Wir sehen im Hintergrund dunkel werdenden Nachthimmel oder Abendhimmel, der blaue Stunde lässt grüßen, eben noch nicht ganz schwarz ist, sondern blau. Wir sehen aber auch, und das weiß ich nicht, das musst du mir gleich einmal sagen, es könnte hart nebelig sein in dieser Szene. Ich kann das nicht genau definieren, ob das Nebel ist oder einfach ein Licht, was von anderswo reinfällt. Und jetzt kommt der wichtigste Teil des Bildes, wobei alles in der Komposition einfach wichtig ist. Wir sehen ein Kirmeskarussell, wobei Karussell den Namen in eurem Kopf jetzt wahrscheinlich nicht den richtigen Gedanken auslöst, sondern wir sehen so eine Kirmes-Action- Attraktion. Und zwar ist das, ich weiß nicht, wie das heißt, ich bin nicht so häufig auf Kirmessen unterwegs, auch wenn das im Ruhrgebiet, Herne lässt grüßen, ein Place to be ist. Das ist so etwas, wo sich so 8 bis 10 Leute nebeneinander reinsetzen, die Füße baumeln. Diesen Arm gibt es, glaube ich, dann, keine Ahnung, 6 Mal. Und dann wird das Ding geschüttelt und quer und im Kreis und Kopf rum. Und ich höre jetzt schon die Leute schreien und quietschen und kreischen. Für mich ist es nichts, sage ich ganz offen. Was geil ist an diesem Foto, dass du einen Moment erwischt hast, in dem diese Sitze, auf denen die Leute sitzen, von unten sozusagen. Also man sieht keine Menschen, nur ein paar Beine baumeln, aber man sieht enorme Lichter. Unter jedem Sitz sind 2 Spots an, die das Ganze einfach so illuminieren sollen. Und diese Spots zeigen in den Himmel, es könnte sowas wie ein Antrieb sein oder sowas, also ne, in der Storytelling dieses Karussells ist das der Antrieb, wie das Ding überhaupt fliegt. Und dadurch, dass es so nebelig ist oder auf jeden Fall, dass so ein Dunst da ist, sieht's einfach aus, als würde das wirklich so Feuer rausgehen. Und diese ganze Szenerie ist so ein bisschen auf der einen Seite Science-Fiction, Endzeit, als ob da irgendwie gerade ein Raumschiff abhebt. Wie gesagt, dieser Kirchturm sieht auch aus wie so eine Rakete. Unten sieht man noch so einen Teil des Karussells in Schwarz. Man sieht dann noch im mittleren, hinteren Bereich Gestrüpp von Bäumen. Vielleicht ist es Herbst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die Bäume nicht mehr so viele Blätter. Und was ich total geil finde, und das ist definitiv in meiner Fantasie, sondern und nicht in echt, aber es könnte wie so ein Zaun sein und da sitzt dann irgendwie, keine Ahnung, eine Krähe, eine schwarze Krähe, die das Ganze nochmal so ein bisschen dramatischer macht. So. Und es ist einfach ein absolut spaciges Foto, was ich mega, mega geil finde. Es hat übrigens 3:2 Format. Bei Instagram würde das nur schwer funktionieren, außer wir machen Rand links und rechts. Deshalb auch da nochmal, würdest du von diesem Bild was wegcroppen müssen, weil du auf 4:5 gehen muss, würde das Bild wahrscheinlich einfach an Detail und Stimmung verlieren. Deshalb auch da nochmal, in einem Fotobuch könnt ihr nicht machen, was ihr wollt, aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Auch eben das Format, was aus der Kamera kommt. Ja. So.
Ja, also tatsächlich ist es manchmal banaler, als man denkt.
Ja, ja.
In diesem Karussell, ich glaube ja als Breakdancer, ich weiß es aber nicht, sitzen meine beiden Töchter. Die sind total wild darauf, in solchen Dingern zu fahren, kommen mir nie in den Sinn. Es hat an dem Tag geregnet und es es war relativ regnerisch und dieses Karussell hat immer in unregelmäßigen Abständen diesen Disco-Nebel versprüht, ne? Und zwar in jeder einzelnen Kabine. Und ich saß da nur drin und wartete jetzt, bis die Mädels fertig waren. Und ist immer der Umstand ganz gut, dass man immer so eine zumindest eine kleine Kamera dabei hat. Und auf der einen Seite halt dieses Thema, ich habe die Kirche, ich habe dieses Sakrale, dieses Ruhige auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt diese irre Disco. Und das ist für mich halt dieser Gegensatz, der da spricht. Ne? Ja, deswegen. Ja, gefällt mir selber die Aufnahme.
Ich finde es ja auch, ne? Mega, mega gut.
Das ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal, ob da das Bild rauscht oder nicht rauscht. Da ist ein mega ISO mit einer kleinen Ricoh GR gemacht, die man so in eine Hosentasche steckt. Also auch da habt keine Angst davor, eure ISO aufzuziehen oder sonst noch was. Ich finde das einfach, das Bild ist wichtig und nicht, dass es technisch perfekt ist.
Ja, genau. Und ich finde es immer auch schön, ne, wenn du sagst so, es ist banaler, als man denkt. Ja. Am Ende ist es ja das auch wieder hier, Ansichtssache. Also was macht das Bild mit dir da draußen, der du das betrachtest? Was macht es mit mir in dem Moment, wo ich die Seite aufschlage oder nur durchblätter? Und das Schöne ist doch, dass wir alle irgendwie die Möglichkeit haben, Dinge auch zu interpretieren und Dinge zu empfinden. Und nicht jeder sieht das gleich. Also vielleicht würde auch jemand das nicht so spacig sehen wie ich, sondern sagen, okay, es ist gruselig oder keine Ahnung. Also da finde ich, ist es immer, Kunst ist Ansichtssache und Interpretationssache.
Genau. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Jeder, der dieses Buch in der Hand hält, hat einen anderen Favoriten da drin. Ne? Also in dieser Ruhrgebietsfotografie fühle ich mich persönlich auch sehr zu Hause und das geht mir sehr leicht ab. Und aber ich muss dazu aber auch sagen, dass es mich mittlerweile ein bisschen langweilt. Also so an vielen Punkten war man schon 10-mal. Und mein Trend geht da, mein persönlicher Trend, meine persönliche Weiterentwicklung geht dahin, ich möchte Menschen mit in die Bilder integrieren. Ne? Wenn dann Ruhrgebiet und Mensch, dann ist es für mich ideal. Aber auch das muss ab und zu mal sein, am Wochenende losziehen und am Waldener See oder am Hengstersee in Dortmund einfach mal ein paar Fotos machen.
Genau.
Zur Entspannung auch ganz gut.
Ja. Absolut. Am Ende ist es immer so, auch wie man es fühlt und was man für eine Inspiration gerade hat. Und ich finde aber auch auf der anderen Seite kann man sich, und das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an euch da draußen, Dinge vornehmen und sein Auge und seine Kamera und seine Finger trainieren. Und man geht raus und sagt, ich mache heute nur Fotos, auf dem auf jeden Fall ein Mensch zu sehen ist. Oder ich mache heute nur Fotos, wo rote Dinge drin sind im Hauptbereich. Also nehmt euch das gerne mal vor. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber grundsätzlich ist es Teil der Übung und wir müssen alle immer wieder auch üben, sonst hat man keine Entwicklung und wird auch nicht besser. Ich glaube, wir schließen das Kapitel Fotobuch von Olli Hitzegrad einmal ab. Ansichtssachen, Verlosung machen wir gleich noch. Sehr, sehr schönes Fotobuch. Vielen Dank, dass du mir das geschickt hast. Ich freue mich wahnsinnig darüber und werde sicherlich noch die eine oder andere Sekunde und die eine oder andere Minute und Stunde darin verbringen, mir Fotos anzugucken. Jetzt würde ich einfach mal in das Kapitel gehen. Fotobuch, how to, in einem Kurzabriss.
In dem Kurzabriss. Das Wichtigste ist erstmal, dass ihr euch traut oder den Bock habt, überhaupt was zu machen. Ob ihr das auf ein Poster bringt oder ob ihr ich sag mal ganz platt, auch Fotoabdrücke beim Rossmann macht oder beim DM und ihr euch ein schönes Album klebt. Macht das einfach mal. Lasst das einfach mal auf euch wirken, wenn die Bilder vor euch liegen. Vielleicht sogar ein bisschen größer gedruckt. Dann seht ihr sofort, ey, das ist ganz was anderes, was ich da hab. Ne? Ja, ansonsten wollt ihr ein Fotobuch machen, geht in die Plattformen rein, die es gibt. Es gibt zig Online-Plattformen, die das in unterschiedlichen Qualitätsstufen machen, wie beispielhaft genannt Saal Digital oder White Wall oder CW Color. Da gibt's für jede Preisklasse was, für jedes Qualitätsempfinden was. Macht das, traut euch, probiert das mal aus. Ne? Wie wirkt das dann, wenn das hinkommt? Ihr werdet allerdings bei diesen Online-Portalen häufig an Grenzen stoßen, wenn es etwas größere Auflagen werden soll. Damit meine ich 10, 20, 50, 100, 200 Stück. Dann würde ich euch schon empfehlen, eine Druckerei eures Vertrauens aufzusuchen. Das muss auch nicht nur Druckpartner in Mülheim sein, sondern das kann auch jede andere sein, die sich so ein bisschen dem Thema verschrieben hat. Ne? Also traut euch nur, es zu machen. Und das ist auch ein Schritt, wenn ihr Individualität haben möchtet. Ne? Wenn ihr bestimmte Papiere haben möchtet, wenn ihr euch aber auch nicht sicher seid, was soll ich machen, welches Format, dann könnt ihr euch sicherlich an den Vertriebsberater eures Vertrauens wenden, der euch mit auf eine Reise nimmt, auf die Reise mein eigenes Fotobuch von der ersten Idee, dass ich es machen will, und bis zum fertigen Buch in den Händen zu halten, fertig produziert. Das ist eine Vertrauensgeschichte, dazu gehört viel Vertrauen, dazu gehört, sich aufeinander einzulassen. Dazu gehört aber auch mal den einen oder anderen Kompromiss zu schließen, der einfach auch technisch bedingt ist. Auch ich oder wir können hier die Physik nicht überlisten. Das versuchen einige Fotografen, aber das geht nicht. Und man muss sich im Klaren sein, halt, je aufwendiger ich das Projekt mache, desto teurer wird es. Ist ganz einfach, wie im Leben es auch immer ist, wenn ich mir ein Auto bestelle, kann ich einen Skoda bestellen oder ich bestelle einen Maybach. Ne? Also alles ist möglich, ja. Je nachdem, was ich machen möchte.
Dazwischen gibt es aber auch noch ganz viele andere Automarken, die in anderen Preisklassen sind. Genau. Ich habe, als ich mir das Konzept oder das Skript für heute aufgeschrieben habe, hatte ich so eine Eingebung und ich habe mich daran erinnert, wie mein erstes Fotobuch war. Das erste Fotobuch, also ich habe auch noch keine Fotobücher produziert in größerer Auflage, sondern alles nur für mich. Ihr kennt es wahrscheinlich selber da draußen, diese Dinge wie mein Jahr 2023 mit den Kindern oder, keine Ahnung, der Camperurlaub in Istrien oder was auch immer. Dinge, die man einfach nicht nur digital haben möchte, sondern wo man einfach auch sich vielleicht mal eine Stunde mit den Kids aufs Sofa setzen möchte und in Erinnerung schwelgen möchte. Und als ich mich damit befasst habe, das erste Mal war es so, dass ich direkt die Intention hatte, nicht die Intention, sondern das Gefühl hatte, ich bin auf einmal wieder das erste Mal in meinem Leben bei Five Guys in London, einem Burgerladen für die, die es nicht kennen, und bestelle mir einen Cheeseburger. Worauf ich nicht vorbereitet war, ist, für die Leute, die häufiger zu Fastfood-Läden gehen, du gehst in einen Mc's oder Burger King und bestellst einen Cheeseburger und dann kriegst du einen Cheeseburger von der Stange. Da ist drauf, was drauf ist. Bei Five Guys wirst du gefragt, was möchtest du für einen Salat haben? Welche Soßen möchtest du haben? Möchtest du mit Zwiebeln oder ohne haben? Möchtest du dies oder das und jenes und blablabla? Und ich stand dort vorne. Ich war darauf überhaupt gar nicht vorbereitet. Und ich erinnere mich noch genau daran. Ich war mit meinem Kopf bei so einem NBA-Spiel, was dort stattgefunden hat, und war völlig überfordert plötzlich mit diesen ganzen Fragen, die mir die sehr nette Bedienung da gestellt hat. Und so ist es manchmal auch dann mit dem Fotobuch. Du hast eine Idee und sagst, okay, cool, ich nehme jetzt den Burger, ich nehme jetzt dieses Fotobuch, und plötzlich stehst du vor der Entscheidung, welches Format, welches Papier, matt oder glänzend, wie viele Seiten überhaupt, wie soll es gebunden sein, wie soll denn der Umschlag aussehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, dass man sich einfach mal die Zeit nimmt und überlegt, was möchte ich überhaupt? Und ein Riesentipp dabei ist, wenn ihr nicht eh schon welche zu Hause habt, geht doch einfach mal in einen Fotoladen oder in einen Bücherladen und guckt euch Fotobücher an. Nehmt die aus dem Regal, guckt, was sie mit euch machen, in einem DIN A4-Format, querhochformatig, in einem kleinen Format. Es gibt sicherlich auch bei euch die Möglichkeit, sich verschiedene Bücher anzuschauen, Zines anzuschauen, Kalender anzuschauen, das Papier zu testen. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, den man überwinden muss, um den nächsten Schritt zu machen, um Bock drauf zu kriegen.
So ist es. Also genau das hätte ich auch jedem empfohlen. Jeder weiß ja, was einem gefällt und wo er seine eigenen Fotos sieht, welche Struktur dahinter stehen soll. Und dann kann man wirklich mal in einen Buchladen gehen oder gibt's noch Buchläden?
Ja,
gibt's auch noch ein paar, ne?
Ja, ein paar gibt's noch.
Ja, also ähnlich das Thema wie mit dem Thema Druck und es gibt auch sicherlich in größeren Städten dann auch Fotobuchläden spezielle. Guckt euch an, was gefällt euch. Ne? Ist das matte Papier besser, das Glänzende besser? Falls euch das nicht anfällt, könnt ihr auch gerne aber auch zur Druckerei gehen und die werden euch dann auch Dinge empfehlen und sagen, pass auf, für deine Bilder sehe ich eher das und das Papier. Mach das. Ist die Vielfältigkeit ist da. Es gibt Tausende, Zehntausende von Papiersorten. die man heutzutage bekommt. Und jede Papiersorte hat einen eigenen Charakter. Es ist tatsächlich so wie ein Wein, einen Grundgeschmack hat oder nussig oder holzig oder was weiß ich wirkt. So ist es bei Papier genauso. Und da streicht den Charakter des Bildes. Und da ist wirklich jeder Geschmack anders. Ja, alles Beratungs- und Gesprächsthemen.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass ihr euch nicht überwältigen lasst von dem, was möglich ist, und auch euren Anspruch nicht ganz ans Limit setzt nach oben und sagt, okay, ich will aber das perfekte Papier haben und nein, das ist, nee, und dieses nicht und so. Versucht auch mit euch selber Kompromisse zu machen und macht erstmal das eine Fotobuch so, und wenn ihr dann merkt, weiß nicht, das hätte ich doch lieber das andere Papier genommen, dann macht ihr halt das zweite Fotobuch in einem anderen Papier. Und oder, wir reden ja hier nicht über tausende Auflagen und auch nicht über 200er Auflagen. Wir reden ja erstmal wahrscheinlich da draußen, die ihr eure Bilder da habt, vielleicht von einem oder zwei oder drei oder fünf Fotobüchern. Man kann auch das immer noch nachdrucken und nachjustieren, ne? Also von daher, ich glaube, der erste Schritt ist einfach zu wissen, was wollt ihr? Und das ist die Frage mit der Henne und dem Ei. Der zweite Schritt ist, was möchte ich denn erzählen? Also was ist Teil dieses Fotobuchs? Habe ich, und da haben wir jetzt im zurückliegenden Podcast, ich glaube, es war unser Return-Podcast 86, wo wir mit Johannes auch drüber gesprochen haben und mit Jack, was ist die Geschichte des Fotobuchs? Also habe ich genügend Bilder zu einem Thema? Oder mache ich ein Bilderbuch aus Best of zum Beispiel? Ich habe ein Fotobuch gemacht, wo ich, am Ende ist es dann doch auch wieder ein Thema, wo ich einfach Städte fotografiert habe oder wo Städte drin sind. Genau, du zeigst mir gerade ein Fotobuch Abenteuer Berlin.
Ja, das ist von dem lieben, netten Heiko Westfalen, das Buch, und der auch mit seiner Leica häufig durch Städte reist und dort auch die Straßenszenen aufnimmt, sehr viel Graffiti, tolle Farben dabei. Und er hat sich halt dazu entschlossen, ja, okay, ich mache ein Thema Berlin. Ne? Und ich habe genug Stoff dafür zusammen, dass ich dann ein Buch rauskriege. Und dann ist er den Schritt gegangen mit uns zusammen und zu sagen, so und so möchte ich das realisiert haben.
Sehr schön, genau. Also das ist natürlich auch eine Frage, was habt ihr für Fotos und für Geschichten zu Hause auf euren Festplatten liegen, die es schaffen und wert sind, in ein Fotobuch zu kommen im Prinzip. Und da würde ich tatsächlich auch davon abraten, random Bilder zu nehmen, sondern nehmt euch die Zeit, und das ist der zweite große Schritt, die zweite große Herausforderung. Nehmt euch die Zeit, beim Olli hat es eine Stunde gedauert oder einen Tag gedauert, aber nehmt euch die Zeit, um zu gucken, was ist die Geschichte. Bei Johannes war es dieser Trip zum Basecamp des Mount Everest. Also das ist ja eine ganz klare Idee, die man hat, die man begleiten möchte. Bei Olli war es einfach die Menschen, die er auf seiner Reise begleitet hat. Das sind Ansatzpunkte, die es schaffen, dann eine Geschichte zu erzählen in einem dickeren oder dünneren Buch. Und Johannes hatte ja auch uns den Input gegeben, dass er schon mit dem Gedanken, ein Fotobuch zu machen, in diesen Trip gestartet ist. Das heißt, er konnte immer explizit auch Dinge fotografieren, bei denen er wusste, okay, ich brauche auf jeden Fall noch die und die und die Shots für das und das Kapitel. Ich glaube, diese Geschichte war bei Olli nicht der Fall. Olli hat im Prinzip einfach kuratieren müssen aus seinem unfassbaren Portfolio an Bildern. Ich glaube, er hat bei der Eröffnung gesagt, er hat irgendwie 100.000 Fotos gemacht während seiner Reise. Und selbst das würde ich vielleicht sogar noch untertrieben nennen. Aber da muss man natürlich kuratieren und raussuchen und überlegen, was passt in mein Fotobuch.
Ja, absolut. Was auch eine schöne Idee sein könnte, viele Leute sind ja auch in Kollektiven unterwegs oder Fotoclubs oder einfach mit seinen Kumpels unterwegs oder als Familie unterwegs, tut euch doch zusammen. Also da gibt's auch schöne Beispiele, Workshop-Teilnehmer, die dann sich zusammengetan hat und jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet. Ne? So hat man sich auch ein bisschen die Kosten geteilt, ne? Und das Risiko auch, die dementsprechend loszuwerden, ist auch eine schöne Idee. Oder ich habe ein bestimmtes Thema, wir haben hier ein tolles Buch gemacht über Ballett und Theaterfotografie von einer Fotografin, die das jetzt als Portfolio nimmt. Also es gibt, ne? Es muss auch nicht immer das Riesenbuch sein, ne, mit 250 Seiten. Es kann auch mal das kleine Ziel sein. Ne? Das Thema hatten wir auch schon mal beim Tag der Trinkhallen, wie du dich erinnerst. Und das finde ich also auch eine wunderbare Idee, vor allen Dingen, wenn man im Street-Fotografie-Bereich unterwegs ist oder Street-Porträts macht, zu sagen, hör mal, darf ich ein Foto von dir machen? Dann kann man jemanden aus diesem Heftchen mal in die Hand drücken. Guck mal, das bin ich. Ich bin hier kein voyeuristischer Typ, der es auf dich jetzt nur abgesehen hat, sondern das sind meine Ergebnisse. Oder Leuten eine kleine Freude damit macht. Ne? Das ist dann auch preislich wiederum eine Sache, die sehr attraktiv ist und trotzdem schön.
Absolut. Also wir haben das zum Tag der Trinkhallen gemacht, du sagst es. Und was ich damals, das fiel mir wie die Schuppen vorm Augen, muss man sagen. Ich weiß gar nicht genau, wer es war, aber wir haben uns am Tag der Trinkhallen bei der Bude zum Philosophen getroffen und dann kam einer der Teilnehmenden auf mich zu und drückte mir sein Zine in die Hand und sagte, hier, wie du sagst, das bin ich. Ich habe jetzt hier keine Visitenkarte, aber ich habe jetzt das für dich. Und dann dachte ich nur so, ja klar, wie logisch. Warum muss man eine Visitenkarte mit einem QR-Code zu Instagram oder zu Behance oder wie auch immer haben, wenn du einfach anstatt einer Visitenkarte auch ein kleines Zine jemandem schenken kannst und sagen kannst, hey, pass auf, guck rein, das bin ich, vielleicht gefällt's dir. Eine total tolle Idee, wunderschön, glaube ich auch einigermaßen einfach produziert. Das ist der erste Schritt beispielsweise, um sich mit diesem ganzen Thema Druck auch zu befassen, weil auch da musst du auswählen, Format, Papier, matt oder glänzend, Farben, was auch immer, und du hast ein kleines Produkt in der Hand, nicht direkt ein Buch. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr, und es passt auch nicht so viel rein. Also wenn ihr Storytelling nicht irgendwie in ein Buch bringen wollt, aber ihr sagt, ich habe von dem und dem Trip oder von der und der Sache, von dem und dem Shooting, habe ich 20, 40 coole Fotos, macht da ein kleines Magazin raus, schenkt es demjenigen, mit dem ihr dort unterwegs wart. Also auch das ist eine ganz tolle Sache, die wir Fotografen ja immer auch machen können. Wir können Erinnerungen festhalten, wir können Fotos digital jemandem zur Verfügung stellen, wir können aber auch Fotos in ein Zine packen und jemandem eine echte haptische Erinnerung schenken.
Ja, was ich euch auch noch empfehlen kann, wenn ihr jetzt auch mit eurem Kuratieren der Bilder ein bisschen schwer tut, macht doch mal einen Kalender. Ja, also da bin ich dann bei 12 Bildern oder so, die kriegt man auch schnell noch rausgesucht. Und das Schöne ist, wenn ich wirklich damit auch ein bisschen Verkaufserfolg haben will und wage es mal so 20, 30 Kalender zu verkaufen, die muss ich nächstes Jahr wieder verkaufen, weil ein Heft verbraucht sich nicht. Und das steht im Regal, holt man ab und zu raus, guckt da rein, in einem Kalender tatsächlich ist A, erstmal präsent das ganze Jahr und B, nächstes Jahr braucht derjenige nochmal einen Kalender. Und wenn er einen gefallen hat, suche ich die nächsten 12 Bilder raus. Ja. Also ich mache das jetzt selber auch. Aber auch da mehr so im Bekanntenkreis, die freuen sich dann schon immer drauf und kriegen von mir, ich glaube jetzt das fünfte Jahr, einen Kalender mit Bildern aus meiner Heimatstadt Dortmund.
Ja.
Ja, so, die man so übers Jahr aufgenommen hat, kann die dementsprechend die Bilder zweitverwerten und einen Kalender produzieren.
Und hier habe ich direkt auch einen Profi-Tipp für euch. Wenn ihr in Kalendern denkt, also wenn ihr einen Kalender produzieren wollt, dann versucht euch eine Routine zu entwickeln, wenn ihr unterwegs wart. Also nehmen wir mal an, dein Beispiel, dein Kalender ist Fotos von Dortmund. Dann checkt doch einfach eure Fotos, die ihr macht, wenn ihr von einem Trip wiederkommt und kuratiert diese Bilder direkt in einen Kalenderordner, den ihr macht. Also ihr macht euch einen Ordner auf dem Desktop-Kalender 2024, 2025. Packt dort dann die möglichen Bilder rein. Das sind dann in der Regel wahrscheinlich mehr als 12. Aber ihr müsst nicht zurückgehen, sondern wenn ihr in die Produktion geht. Ihr müsst nicht sagen, ah ja, dann war ich ja im Mai nochmal, bei Phoenix West und dann war ich ja nochmal hier und dort, sondern macht das direkt. Sagt, ihr sucht ja die Bilder eh raus, die ihr bei Instagram postet, die ihr wo auch anders irgendwo veröffentlicht. nehmt die Bilder und sagt, ah, das ist ein mögliches Kalendermotiv, das packe ich da rein. Und dann erspart ihr euch Arbeit, weil das ist tatsächlich ein nächster großer Punkt. Ihr habt also, ihr steht vor der Aufgabe, was für ein Buch möchte ich machen, welches Papier, wie viele Seiten, welches Format. Ihr kennt das Thema, was wir gerade besprochen haben. Dann kommt ihr auf das Thema, was ist überhaupt die Geschichte? Und die nächste große Aufgabe ist das Kuratieren der Fotos. Ihr werdet ein Portfolio haben von verschiedenen Bildern. Wenn ihr viel Fotos macht, sind es natürlich mehr Bilder. Wenn ihr weniger Fotos habt, dann müsst ihr mit dem leben, was ihr habt. Aber das ist die nächste Aufgabe, das Kuratieren entweder von 12 Kalenderseiten plus Cover oder von einem Fotobuch oder Zine. Und je früher ihr anfangt mit dem Kuratieren und dem Abspeichern in verschiedenen Strukturen sozusagen, desto einfacher geht euch das am Ende von der Hand. Machst du das so?
Tatsächlich, beim Thema Kalender habe ich mich auch letztes Wochenende wieder hingesetzt. Und es ist nicht ein Abend, sind zwei oder drei Abende, ein Stündchen, gucke ich so das letzte Jahr durch. Fange immer so im August an, 23 in dem Fall, bis halt jetzt aktuell. Und dann suche ich mir, meistens weiß ich ja schon, welches Bild hat mir ganz gut gefallen, schieb die alle, kopiere die in den Ordner rein. Diesmal habe ich was Neues gemacht. Ich habe Hoch- und Querformat. Ich habe immer gemerkt, dass ich sehr viel hochformatig fotografiere. Und ich werde dieses Jahr, Spoiler-Alarm, einen hochformatigen Kalender machen. Wen es interessiert, na, ist egal. Sag mal was anderes. Und dann habe ich mir noch Menschen dabei genommen, zum Beispiel meine liebste Freundin, die dann gesagt hat, komm, guck mal mit mir durch. Was gefällt dir, was gefällt mir nicht? Und dann kommen auf einmal ganz andere Ansichten auf diese Bilder raus. Und je weiter man dann streut, desto mehr fokussiert sich das dann schon auf eine kleinere Anzahl an Bildern.
Ja.
Und es spricht auch nichts dagegen, mal nach einer Woche auch wieder das eine rauszunehmen, das andere reinzumachen. Nur irgendwann ist es soweit. Und dann geht auch nicht die Welt davon unter, dass man ein Bild drin unterbringt, was man eigentlich später gar nicht mehr haben wollte. Ist halt so.
Ja.
Aber im Prinzip läuft das so, wie du es gerade gesagt hast. Macht euch einen Ordner, sammelt die Sachen da drin, schmeißt wieder raus, ergänzt neue Sachen.
Es ist auf jeden Fall einfacher, als wenn ihr rückblickend durch alle Festplatten, Ordner, wo auch immer ihr das speichert, die Sachen durchgucken müsst und nochmal alles im Prinzip von vorne erleben könnt. Das ist auch schön, aber ich glaube, das Kuratieren ist schneller von der Hand dann.
Genau, den Rest, den machen wir dann hier vor Ort oder per Telefon oder Zoom oder wie auch immer. Einen wichtigen Tipp habe ich noch oder beziehungsweise einen Hinweis. Verabschiedet euch von dem Mythos, dass man unbedingt, 60, 80.000 Megapixel braucht für die Bilder. Ich sag's mal ganz provokativ, für ein Fotobuch reicht auch ein Handybild. Also die Qualität der Bilder mit einem 24-Megapixel-Sensor oder 18-Megapixel-Sensor reicht auf jeden Fall aus, auch um einen großen Kalender zu machen. Also macht euch da wirklich keinen Kopf. Ne? Eure Kameras sind gut genug und ihr braucht auch wirklich nicht die 60-Megapixel-Auflösung dafür zu haben. Ja, das ist absoluter Quatsch. Und David, du kannst das hier sagen, hier hat kein Bild mehr als 24 Megapixel. Und hier ist, glaube ich, kein Bild, wo du sagen würdest, das fällt hier technisch total aus der Reihe.
Nee.
Übrigens auch nochmal eins meiner Lieblingsbilder.
Bei Tante Erika
in der Anna Bude, ja. Ne, meine beiden Töchter, ist schon 3 Jahre alt, das wird jetzt mit dem Handy gemacht.
Ja, genau.
Ja, also auch mit keinem iPhone, sondern mit einem stinknormalen Samsung-Handy. Und wie gesagt, der Moment ist entscheidend.
Genau.
Und nicht die Kamera und die Megapixel. Die
absolut. Hat.
Traut euch.
Ja, absolut. Letzter Profi-Tipp noch, vielleicht wenn wir doch über ein Fotobuch sprechen, was ja das Thema heute ist. Habt ihr ein Format und ein Papier, habt ihr eine Story und einen roten Faden? Ihr könnt natürlich auch in Kapiteln denken, ne, dass ihr sagt, okay, Ankunft, Tag 1, Tag 2, Abfahrt, was auch immer eure Geschichte ist. Das hilft auf jeden Fall, um weiter zu kuratieren. Der letzte Punkt, der ist auch, glaube ich, nicht ganz unwichtig bei der Erstellung eines Fotobuchs. Und wir haben demnächst auch die Olympia-Jungs und Mädels wieder hier bei uns im Podcast. Die haben ja 2 Bücher rausgebracht von Tokio und Peking, von ihrem Trip mit dem Team Deutschland. Und jetzt wird es ein Fotobuch geben zu Paris, zu den Olympischen Spielen. Druckt eure Bilder einmal aus, die ihr
für ein Fotobuch in Erwägung zieht. Das könnt ihr machen bei Rossmann und DM, da wo irgendwie ein Bild, keine Ahnung, 15 Cent kostet oder sowas. Da werdet ihr euch nicht in den finanziellen Ruin stürzen. Aber druckt es aus, druckt die Bilder aus und legt sie mal nebeneinander. Guckt, wie Fotos auf einer Seite, zwei Seiten, einer Doppelseite miteinander harmonieren, ob es eine Geschichte gibt, ob die Bilder zusammen funktionieren, ob vielleicht die Farben stimmig sind, ob das Motiv stimmig ist. Ich glaube, das ist eine enorme Hilfe, anstatt es an einem Computer zu machen, wo man die Seiten digital aufzieht und die Bilder reinzieht, einmal ein Bild zu nehmen, es neben ein anderes Bild zu nehmen, das wieder zu verwerfen und am Ende so das Fotobuch aufbaut. Das ist auch noch wieder ein Extra-Shit, aber ich glaube erstens, dass es unheimlich viel Spaß macht, weil du dich auch nochmal mit den Bildern beschäftigen musst und dem Storytelling. Und ich glaube, dass das auch die Qualität des Buches anhebt, weil wenn du die Bilder gedruckt nebeneinander siehst, dann weißt du, wie die Farben miteinander agieren und dann kannst du auch mal links und rechts was ausprobieren. Wie siehst du das?
Absolut, das ist eine gute Idee. Also letztendlich machen es professionelle Magazine auch. Die haben meistens eine riesengroße Wand in ihren Redaktionen früher gehabt zumindest. Und dann wurden wirklich die A4-Zettel drangehangen mit den Satzfahnen noch damals. Das ist eine super Idee, das zu machen. Und wenn ihr es einmal groß aufgepinnt habt, dann könnt ihr schon Eindruck davon bekommen, habt ihr einen roten Faden drin, ja oder nein. Ne? Und irgendein Thema gibt es halt immer und irgendeinen roten Faden wird man auch hinbekommen.
Ja.
Traut euch.
Und vielleicht noch der letzte Tipp an der Stelle. Verabschiedet euch davon, große Designelemente noch reinzubringen. Ihr müsst auch nicht zu jedem Bild eure Gefühle aufschreiben und irgendwie, keine Ahnung, eine Geschichte zu dem Bild schreiben oder zu der Szene. Die Fotos sprechen in der Regel für sich. Und jede Hürde, die ihr nicht überspringen müsst, soll heißen, ihr macht ein Fotobuch und das erste Kapitel habt ihr da liegen in den Bildern. Und dann kommt dieses Thema, ach, jetzt muss ich aber auch noch zu jedem Bild irgendwie drei Sätze schreiben. Oder ich muss auf jeden Fall für dieses Kapitel noch zwei Doppelseiten schreiben oder was auch immer. Nehmt euch nicht zu viel vor. Wenn euch das locker von der Hand gibt und ihr denkt, das ist Teil des Storytellings, go for it. Wenn ihr die Inspiration habt und die Muße und den Input, macht das. Aber wenn ihr das nicht fühlt und wenn euch das bremst, dann nehmt euch das nicht noch zusätzlich vor. Ein Fotobuch ist die Schönheit, dass dieses Fotobuch auch für sich spricht. Die Fotos sprechen für sich. Eure Bilder und erzählen die Geschichte, nicht ihr und eure Handschrift. Das vielleicht noch auch als Input. Es gibt viele Hürden, die man überspringen kann, aber lange nicht überspringen muss. Ich glaube, das ist enorm wichtig.
Absolut. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Traut euch, macht. Wer nicht macht, der kann kein Fotobuch
genau
in den Händen halten.
Ja. Und zu guter Letzt, den Punkt möchte ich vielleicht auch noch mal einmal aufnehmen. Dieses Thema, holt euch Hilfe. Das kann auf der einen Seite sein, dass ihr Olli euch als Hilfe holt, derjenige, der das beruflich seit schon ein paar Jahren macht, der eine Expertise hat, der aber auch die Leidenschaft zur Fotografie hat, also auch genau weiß, wovon er spricht. Oder nehmt euch eure Frau oder euren Mann, eure Freundin, euren Freund an die Seite, eure Eltern, Leute, mit denen ihr fotografieren geht und zeigt denen das. Holt euch Input. Auch hier nicht 15 Leute, weil die haben 15 Meinungen, dann kommt ihr wieder nicht voran. Aber nehmt euch jemanden, der euch wichtig ist und zeigt ihm das und sagt, pass auf, das und das, die Seite, wie findest du das? Oder vom Aufbau oder vom Look oder vom Storytelling. Das kann nur helfen. Ihr müsst diese Dinge nicht alleine machen. Könnt ihr sicherlich auch. Aber ich glaube, dass jeder Input auch wertvoll ist.
Oder quatscht jemanden schon mal an, der schon mal ein Fotobuch gemacht hat. Der wird sicherlich auch den einen oder anderen Tipp für euch haben. Sprecht sie an. Ich meine, Instagram ist ja dafür echt super, Leute anzusprechen, über die Nachrichtenfunktionen, sich diese Meinung oder diese Erfahrung reinzuholen.
Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, so grundsätzlich, und das machen wir hier im Podcast ja auch sehr, sehr regelmäßig. Ich denke da vor allem an, wo ist eigentlich mein Stift von dem iPad? Na egal.
Ich denke da auch vor allem an Alex, der ja immer wieder auch tolle, tolle Fotobücher mit reinbringt hier in unseren Podcast als Inspiration. Hör bitte auf damit, Alex, weil ich kaufe mir die alle. Ich habe die alle zu Hause liegen. Das ist gut und schlecht, weil die auch echt manchmal nicht ganz günstig sind.
Ja, du, aber es steckt immer noch eine Familie, die Familie eines Druckers dahinter, der das Buch gedruckt hat. Also von daher, kauf mehr.
Ja, genau. Wenn ihr Tipps habt für gute Fotobücher, wenn ihr Fotos reinschicken wollt, wenn ihr Hilfe braucht auch, dann schreibt uns gerne an bei der Hilfe für Fotobücher und die Produktion. Schreibt bitte gerne Olli an. Letzte Kapitel, was wir noch besprechen müssen, fällt mir gerade ein, bevor ich hier diesen Podcast abbinde, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben ja noch 3 Projekte ausstehen. Und es tut mir voll leid für alle Teilnehmenden, die bei meinen Workshops dabei waren. Einmal Lissabon, einmal Paris. Wir machen das jetzt. Es war halt einfach ein Sommer mit der Euro und Olympia dazwischen, was in meinem Hauptjob leider sehr, sehr viel Zeit beansprucht hat. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr und jetzt gehen wir dieses ganze Thema an. Es steht noch ein cooles Fotobuch aus von unserem Lissabon-Workshop und da freue ich mich sehr drauf, auch von unserem Paris-Workshop, da freue ich mich auch sehr drauf. Und das letzte Buch, und da kommen wir wieder zur 100. Folge, Olli, lass uns einmal ganz kurz über die Idee sprechen, die du mir gegeben hast für ein Fotobuch, ein Zine oder das, was du mir vorgeschlagen hast für die 100. Folge. What's the Story?
Ja, also letztendlich, What's the Story lebt davon, dass man sich die Bilder, die präsentiert worden sind, vor seinem geistigen Auge vorstellen muss. So, jetzt kann man ja letztendlich dann irgendwann mal den Abgleich machen und sich die Bilder dann tatsächlich mal auch in einem Cine mal anzuschauen. Und die Idee war halt, jedes besprochene Bild aus dem Podcast, aus den letzten 100 Folgen dann in einem Cine abzubilden oder einem Fotobuch abzubilden.
Und das machen wir. Da werden wir jetzt demnächst mal die Gespräche intensivieren. Olli und Matthias suchen schon ihre Bilder raus. Ich bin für die anderen Bilder verantwortlich. Von dir wird dann ja auch ein Bild drin sein, vielleicht sogar 2. Und du hattest ja die Idee, dass wir das mit einer speziellen Bindung machen, beziehungsweise mit dem Gedanken, dass sich die Leute, die das Buch dann, ich weiß auch noch gar nicht, ob wir das verkaufen oder wie das irgendwie und in welcher Auflage, da müssen wir auch mal drüber sprechen, aber dass die Seiten rausnehmbar sind, dass die Bindung so ist, dass sich Leute dann auch das Foto nehmen können und an die Wand hängen können.
Genau, das war der Gedanke dahinter, weil ihr auch immer propagiert, hängt euch, die Bilder gehören an die Wand, Bilder gehören gezeigt und man kann sicherlich auch Bindearten wählen, wo man das dann halt machen kann. Also einerseits kann ich sie zusammenführen, andererseits kann ich dann auch tatsächlich die einzelnen Blätter rausnehmen und dann meinetwegen mir einen Rahmen hängen und an die Wand hängen oder was man auch immer damit machen möchte. Klar, alles ist möglich.
Sehr schön.
Da gehen wir in den Beratungsprozess.
Genau. Da freue ich mich sehr drauf und ja. Ich bin schon sehr, sehr hyped. Das Problem ist, dass wir jetzt schon bei Folge 88 sind und 89 und 90 und 91 quasi auch schon in meinem Kopf produziert sind und dann sind wir schon im einstelligen Bereich vor 100 und die Zeit wird knapp. Ich weiß gar nicht.
Was ist bei 150? Ist auch okay.
Ja, naja, nee. Ich will das jetzt machen, weil ich das auch angekündigt habe und irgendwie kriegen wir das auch hin. Gut. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Buchdruck, ich sag das jetzt einfach mal Olli, dann folgt Olli bitte bei Instagram, nicht nur um seine coolen Fotos zu sehen, sondern vielleicht auch um ihn die ein oder andere Frage zu stellen. Ich glaube, es ist enorm wichtig in diesem Prozess einfach jemanden zu haben, der sich damit auskennt. Ich habe dich auch jetzt über die Jahre und auch jetzt in diesem Podcast heute nicht als Verkäufer kennengelernt, der sagt, der kommt auf jeden Fall zu mir und auf jeden Fall braucht ihr eine 200er Auflage und so. Das ist offen und ehrlich und hilfreich. Wenn ihr Tipps braucht, dann wendet euch gerne an Olli. Wenn ihr Tipps zum Storytelling auch haben wollt und einen Input haben wollt, dann wendet euch auch gerne an uns. Auch Johannes ist mit Sicherheit gerne unterstützend am Start, wenn es darum geht, Konzeption eines Fotobuchs. Wir helfen euch da gerne. Schreibt einfach eine Nachricht an What's the Story bei Instagram. Folgt Olli, habe ich schon gesagt, folgt uns, lasst gerne eine Bewertung da und teilt die Folge. Das hilft uns sehr. Wir merken gerade nach dem Sommerbreak, dass offensichtlich der Algorithmus uns noch nicht wieder sehr gern hat. Also ich glaube, viele von euch haben die Folgen noch nicht gehört, die wir jetzt schon produziert haben. Aber du hast ja auch noch ein paar Folgen vor der Nase, ne?
Absolut. Und du wirst das Buch ja auch noch verlosen, ne?
Oh ja.
Genau. Ich habe auch mir eine Frage überlegt.
Jetzt bin ich gespannt.
Genau. Wie heißt der Mann im blauen Trikot? Jetzt müsst ihr auch nochmal nach vorne skippen.
Ah, sehr, sehr gut. Ah,
Antworten.
Sehr, sehr gut.
Direkt an David.
Ja, genau. Schreibt es mir bei Instagram beziehungsweise @wts_pod. Wie heißt der Typ im blauen Trikot? Erstes Bild, was wir besprochen haben in dem Fotobuch Ansichtssachen von Olli Hitzegrad. Ich glaube, das ist nicht unlösbar. Skippt einfach irgendwie ein bisschen nach vorne und kommt dann wieder zu dem Punkt hier zurück, wo ich sage, schön, dass ihr dabei seid. Olli, vielen, vielen Dank für den Input, für die Gastfreundlichkeit. Wir gehen jetzt noch einmal runter zur Druckstraße.
Ja.
Und gucken einmal, weil dort gerade wirklich auch nochmal ein Buch gedruckt wird. Da bin ich ganz gespannt. Geht raus, macht Fotos, denkt in Geschichten vielleicht, überlegt euch, was ihr für Fotobücher machen könnt. Macht euren Freunden, euren Leuten, die ihr gern habt, Geschenke, indem ihr die Bilder ausdruckt, sei es um ein Poster an die Wand zu hängen oder tatsächlich ein Zine oder ein Buch zu machen. Schön, dass ihr dabei seid. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss.